Ja, also vor einigen Jahren hat eine Frau ihren Mann im Internet auf eBay zum Verkauf, zur Versteigerung, muss man besser sagen, angeboten. Und da stand folgender Text, eine Anzeige. Kochender Mann zu verkaufen, leichte Gebrauchsspuren, Liebhaberstück. Tatsache heraus, dass er verheiratet ist und so nicht mehr dem öffentlichen Markt zugänglich ist, finde ich, dass dies schon mal ein gutes Angebot ist. Ganz davon abgesehen, dass er sehr gut kochen kann, danach auch wieder die Küche aufräumt, sein IQ sicherlich über dem männlichen Durchschnitt liegt, er nicht im Stehen pinkelt, ist das ein gutes Angebot. Nun fragen Sie sich sicherlich, was treibt eine Frau dazu, ihren Mann zu verkaufen? Ja, da liegen mehrere schwerwiegende Gründe vor. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann stand unten drunter, schau mal rein in die eBay-Auktion. Und wer sich da auskennt, dann war dort auch zu sehen, der Mann kann auch über diesen Button sofort kaufen, für schlappe 149 Euro erworben werden. Ich weiß nicht, wie viele Angebote sie bekommen hat. Die Anzeige wurde inzwischen gelöscht. Was ist ein Mensch wert, liebe Gemeinde? Gut, würde man einfach nur sozusagen das Material, aus dem unser Körper besteht, in einer Apotheke kaufen wollen, dann hat mal jemand so überschlagen, dann kostet der Spasse ungefähr 1500 Euro. Das Teuerste daran sind 20% Kohlenstoff. Aber viel interessanter ist ja die Frage, was bin ich denn den Menschen um mich herum wert? Wie wertvoll bin ich denjenigen, die mir am nächsten stehen? Und jetzt möchte ich mal so gedanklich ein Experiment mit Ihnen machen. Machen wir gedanklich, rein spekulativ, mal eine Probe aufs Exempel. Stellen Sie sich vor, Sie würden entführt. Gott bewahre, ja, aber jetzt machen wir nur das Experiment. Stellen Sie sich vor, Sie würden entführt. Und dann kommen die Entführer und fordern ein ganz hohes Lösegeld für Ihre Freilassung, sagen wir mal 1 Million Euro. Sind Sie sicher, dass Ihre Familie so viel Geld für Sie aufbringen würde? Vielleicht Hypothek aufs Haus, mit Banken verhandeln, Freunde bitten oder dass der Staat Geld zur Verfügung stellt, wenigstens einen Teil davon als Kredit, sich bis ins Lebensende verschulden. Und jetzt fantasiere ich mal ein bisschen weiter. Stellen Sie sich vor, Ihre Angehörigen würden das tatsächlich tun. Es würde gelingen und Sie kämen frei. Die Frage, ob Sie für Ihre Familie wertvoll sind, diese Frage, die müssen Sie sich nie mehr stellen. Denn das wissen Sie eindeutig und klar, Sie würden nie mehr zweifeln, ob Sie Ihrer Familie was wert sind. Und das heißt umgekehrt, ja, Sie würden jetzt alles tun, alles daran setzen, um diesen Menschen, die Ihnen geholfen haben, Ihre Dankbarkeit zu zeigen. Keine Mühe wäre Ihnen zu groß, kein Weg zu lang, keine Zeit zu schade, um diese Dankbarkeit auszudrücken. Und genau davon sprechen jetzt diese Verse im 1. Petrusbrief, wie jemand sich verhält, für den ein anderer unglaublich viel getan hat. Petrus schreibt, denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen wertvollen Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Dass er für uns sterben sollte, hatte Gott vor Erschaffung der Welt bestimmt. Aber erst jetzt, in der letzten Zeit, ist Christus zu euch gekommen, um euch zu retten. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Über unseren früheren, über unseren heutigen und über unseren zukünftigen Status wird hier viererlei gesagt. Das Erste, was Petrus uns hier sagt, ist, wir waren Gefangene. Wir waren Gefangene. Aber jetzt werden Sie vielleicht sagen, Moment mal, was heißt denn hier Gefangene? Ich bin doch ein freier Mensch in einem freien Land. Ich war niemals eingesperrt, höchstens vielleicht mal als Kind beim Versteckspielen. Aber ansonsten, ich war niemals gefangen. Okay. In Handschellen abgeführt wurden sie wahrscheinlich noch nicht. Gekidnappt, gefesselt, geknebelt wohl auch nicht. Aber es gibt ja ganz andere Gefangenschaften, die ziemlich demütigend sind. Da gibt es zum Beispiel diese Handschellen der Angst, ob dieser eine dunkle Punkt in meinem Leben irgendwann entdeckt wird. Oder diese Fußfesseln der Sucht, sei es Esssucht, Spielsucht, Medikamentensucht, aber auch die Genusssucht, die Geltungssucht. Diese Sucht, ich muss immer laufend mich produzieren, mich beweisen, damit ich was wert bin. Oder dann sind da diese Ketten der Furcht vor Mächten und vor Personen. Erwachsene Kinder können sich nicht entscheiden, weil immer die Eltern die Entscheidung abgenommen haben. Ein Ehepaar lebt in ständiger Spannung, weil zum Beispiel die Mutter des Mannes sich immer einmischt und er traut sich gar nicht mehr, was zu sagen. Oder das sind vielleicht die Folgen eines einzigen Fehltrittes irgendwann mal und der bestimmt jetzt mein ganzes Leben. Und der Petrus bringt das auf zwei prägnante Formeln, die aber im Grunde das Gleiche meinen. Er sagt, er spricht von der Sklaverei der Sünde oder von einem sinnlosen Leben. Damit meint er ein Leben, das nicht nach Gott gefragt hat. Ein Leben, das deswegen auch die Ewigkeit nicht im Blick hatte und sinnlos dahin geplätschert ist. Und jetzt sagt er, ihr seid davon befreit. Als Jesus gekommen ist, als Jesus für euch gestorben ist, da hat er diese Ketten gesprengt. Er hat euch befreit. Und damit bin ich schon beim Zweiten. Wir sind Befreite. Gott hat uns freigekauft. Und zwar nicht mit Taschengeld, nicht mit Gold, mit Silber, nicht mit Dollar, mit Euro, auch nicht mit Bitcoins, sondern mit dem kostbarsten, mit dem teuersten Zahlungsmittel, das es überhaupt gibt. Und diese Lösegeldsumme, die ist absolut einmalig. Niemand sonst hätte diesen Preis bezahlen können und es wird sich auch niemals mehr wiederholen. Dass Gott sagt, ich bezahle mit meinem eigenen Sohn, mit Jesus. Er wird am Kreuz sein Blut für euch vergießen. Liebe Gemeinde, was bestimmt eigentlich den Wert einer Sache? Der Wert einer Sache wird unter anderem ja davon auch bestimmt, wie viel sind Leute bereit dafür zu bezahlen. Ja, wenn man dran denkt an irgendwelche Diamanten, Kunstgemälde, oder wenn man dran denkt an so ganz exklusive Oldtimer, die sind nur deswegen ja so wertvoll, zum einen natürlich, weil es wenig jeweils davon gibt, aber eben vor allem, weil eben nun auch Menschen da sind, die sagen, ich bin bereit, eine unglaubliche Summe dafür zu bezahlen. Worin besteht unser Wert? Unser Wert besteht darin, dass Gott sagt, er ist bereit, für uns mit dem Blut seines Sohnes zu bezahlen, mit seinem Leben. Und das hat er für jeden von uns getan, für jeder, der heute Morgen da ist. Und ich bin sogar überzeugt, wenn Sie, wenn du, wenn ich alleine auf dieser Welt gewesen wäre, hätte es auch getan. Das ist der Wert, der einmalige Wert. Jetzt ist es natürlich so, bei dieser Rede mit Blut, diese Sache mit dem Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, das ist für viele Menschen heutzutage, klingt das ein bisschen seltsam. Das klingt irgendwie mythisch. Aber es steckt da so ein uraltes Wissen der Menschheit dahinter. Nicht zufällig sagt Goethes Mephisto zu Faust, als es darum geht, den Vertrag zwischen den beiden gültig zu machen, dass er sagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Nicht einfach mit Tinte wird da was unterzeichnet, sondern mit dem Wertvollsten, das ein Mensch besitzt, mit dem Blut, und im Blut ist das Leben. Und daran, dass Gottes Sohn für uns gestorben ist, wird deutlich, wie viel dem Schöpfer an uns Menschen liegt, wie wichtig wir sind. Wir haben es vorhin schon gehört, Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Hätte sich unsere Schuld mit Geld oder mit guten Worten oder mit einem Machtwort regeln lassen können, dann könnte man davon nichts wissen. Und dann wäre das auch aus Gottes Überfluss sozusagen gekommen. Aus der Portokasse bezahlt. Aber Gott bezahlt es nicht aus der Portokasse, sondern am Kreuz geht er bis zum Äußersten, bis zum Letzten. Er gibt das Leben, er setzt alles ein, weil er so eine große Sehnsucht nach uns Menschen hat. Und immer wieder wird die Welt in Atem gehalten durch Entführungen, durch Geiselnahmen. Und dann sind ja alle erleichtert, wenn so eine Entführung, so eine Geiselnahme unblutig zu Ende geht, wenn der Mensch wieder freikommt, nach Zahlung des Lösegelds zum Beispiel. Aber jetzt mache ich nochmal so ein Gedankenexperiment. Jetzt stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Da ist eine 17-jährige Tochter eines Präsidenten, egal jetzt in welchem Land. Eine 17-jährige Tochter eines Präsidenten und die haut ab. Von zu Hause, per Anhalter, so weit wie möglich von zu Hause weg, irgendwo ins Ausland. Aber jetzt gerät sie da unterwegs an die Falschen. An eine kriminelle Bande, die es ihre Chance gekommen sieht. Und die die Tochter entführt. Und jetzt fordern die Entführer eine astronomische Lösegeldsumme. Die Eltern, die ihr Kind über alles lieben, sie zahlen. Sie schaffen es irgendwie, diese Summe zusammenzubekommen, selbst wenn sie Hypotheken aufnehmen müssen. Und dann geben die Entführer den Eltern einen Tipp und sagen, dort und dort könnt ihr eure Tochter wieder in Empfang nehmen. Da wird sie sein. Und dann passiert das Unglaubliche. Dann weigert sich die Tochter, freigelassen zu werden. Die möchte lieber weiter mit diesen Ganoven da unterwegs sein. In der Unterwelt. Können Sie sich diesen Schmerz der Eltern vorstellen? Die können das nicht fassen. Haben alles getan, dass die Tochter in Freiheit leben kann. Und zu Hause wartet nicht der goldene Käfig, sondern wirklich wahres Leben und Freiheit und Liebe und Wärme und Wertschätzung. Und das geliebte Kind zieht die Gefangenschaft vor. Liebe Gemeinde, das ist leider kein modernes Märchen, sondern das ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Gott hat uns Menschen erschaffen zu einer harmonischen Gemeinschaft, untereinander und mit ihm. Und er hält alles das bereit, was wir eigentlich für unser Leben brauchen, was unser Leben reich macht, letztendlich auch glücklich und sinnvoll macht. Aber dann hauen wir ab. Dann hauen wir Gott ab in der Meinung, wir wissen das alles besser und wir können das alles viel besser und besser ohne Gott. Wir emanzipieren uns von Gott. Wir trennen uns. Aber dann passiert genau das wie in dieser fiktiven Geschichte. Indem wir uns von Gott entfernen und davonlaufen, werden wir nicht freier, sondern wir geraten in diesem Weggehen von Gott an den Falschen, an den größten Kidnapper aller Zeiten, an den Teufel. Und der will zunächst den kleinen Finger, dann die ganze Hand, dann den ganzen Menschen und ganz seine Seele. Wir sind in Teufels Küche geraten, richtiger gesagt in Teufels Gefängnis. Und da liegt jetzt dieser große Unterschied zu einer Entführung, wie wir sie aus den Nachrichten kennen. Wir sind nicht nur irgendwie unschuldige Entführungsopfer, sondern wir tragen Mitschuld an unserer Gefangenschaft, weil wir uns von Gott entfernt haben, weil wir weggegangen sind aus diesem Sicherheitsbereich bei Gott. Und das ist der tiefste Grund, warum Gott sagt, ich schicke meinen eigenen Sohn. Das lässt sich nicht einfacher erledigen. Da kann man nicht einen Engel schicken, nicht einen Prophet, nicht irgendwas. Das ist eine ganz tiefe, schwierige Geschichte. Und deswegen kommt Jesus in die Welt, um uns zu befreien auf dieser teuflischen Gefangenschaft. Und er ist bereit, sogar das Lösegeld zu zahlen mit dem eigenen Leben, damit wir herauskommen aus dieser Gefangenheit unserer Schuld. Und diese Gefängnistür, die öffnet sich dann, wenn ein Mensch von ganzem Herzen ein Türöffnergebet spricht. Es gibt ein Türöffnergebet, um aus dieser Gefangenschaft herauszukommen. Und dieses Türöffnergebet, es könnte zum Beispiel so lauten, dass ich sage, danke Jesus, dass du den Preis für meine Befreiung bezahlt hast. Ich nehme das in Anspruch. Vergib mir meine Schuld, dass ich mich von dir abgewendet habe. Von jetzt an will ich mich an dich halten und ich will mit dir leben. Amen. Das ist die zweite Aussage, die der Petrus macht. Wir waren Gefangene, aber zweitens, wir sind Befreite. Aber wir sind nicht nur Befreite, sondern wenn wir Befreite sind, sagt Petrus drittens, wir sind Heilige. Wer befreit wird aus dieser Gefangenschaft und Gott nimmt ihn wieder in seine Arme, er nimmt uns so an, wie wir sind. Mit all dem, was wir mitbringen. Aber er lässt uns dann nicht so, wie wir waren. Sondern er verändert uns. Und deswegen schreibt der Petrus weiter, ihr seid wiedergeboren worden zu einem neuen Leben, einer neuen Hoffnung. Es gibt eine großartige Zukunft für euch. Gott hat in seiner Liebe den Preis für euch bezahlt, nicht Gold oder Silber, sondern das Blut seines Sohnes. Und jetzt heißt es, er hat euch erkauft und er hat euch erlöst. Kann man auch sagen, befreit. Und jetzt kann man fragen, wovon hat er uns denn befreit und wozu? Wovon hat Gott uns erkauft und erlöst? Und jetzt zählt er auf, der Petrus. Er hat uns erlöst und erkauft von den früheren Begierden, Verlangen, Sehnsüchten, Wünschen, Leidenschaften, Genusssüchten. Das, worauf euer Herz und Sinn, worauf eure Gefühle gerichtet waren in der Zeit eurer Unwissenheit und Ignoranz. Und von der nutzlosen Lebensweise, die ihr von euren Vorfahren übernommen habt. Von dem sinnlosen, leeren, eitlen, vergeblichen, erfolglosen, unvernünftigen, leichtfertigen, unsinnigen Lebenswandel, wie er von den Vorfahren überliefert wurde und der Tradition entspricht. Gott hat uns also freigekauft aus einem Leben im Hamsterrad, wo man läuft und läuft und läuft und läuft und rotiert und arbeitet. Und am Ende hat man nichts vorzuweisen, was bleibt. Am Ende heißt es in der Todesanzeige, nur Arbeit war sein Leben. Gott hat uns davon erlöst, von solch einem Leben, das am Ende nichts mehr hat, was auch noch nach dem Tod eine Bedeutung und einen Wert hat. Aber Gott hat uns auch erlöst von dem, schreibt er hier, was so allgemein üblich ist, was man so macht. Was aber in Gottes Augen völlig nutzlos, sinnlos und vergeblich ist. Und selbst wenn es sogar eine lange Tradition hat, er spricht von Tradition der Generationen. Er hat uns befreit von so einem alten Leben nach dem Lustprinzip, wo man sich wie so ein Karussell nur noch um sich selber, um die eigenen Wünsche und Bedürfnisse dreht. Davon hat er uns befreit. Und wozu? Er schreibt, in eurer ganzen Lebensführung sollt ihr heilig werden. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem Lebenswandel. Heilig sein. Heilig sein heißt ausgesondert, reserviert für Gott. Reserviert für Gott sein. Heilig sein heißt nicht, heilig ist eigentlich zunächst überhaupt keine, hat keine Bedeutung im Blick auf irgendwelche moralischen Standards. Heilig heißt nicht sündlos oder perfekt oder wir müssen erst alle wie Mutter Teresa werden, sondern heilig heißt ausgesondert, weggenommen, reserviert für Gott. Das heißt, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Dass wir uns mit allem, was wir sind und haben, Gott zur Verfügung stellen. Und dass Gottes Wille und unser Wille immer mehr sozusagen übereinstimmen. Und dass Gottes Art und Wesen immer mehr abfärbt auf uns. Und was heißt das konkret? Das steht nicht da. Und das aus gutem Grund. Es geht nicht um ein Regelwerk, das man abarbeiten muss, sondern es geht darum, wenn ich in Gottes Nähe bin, dann prägt das mein Denken und mein Leben. Wenn wir die Gemeinschaft pflegen mit Gott, mit Jesus, dann werden wir uns nicht so schnell mitreißen lassen von unguten Strömungen, sondern dann werden wir Jesus immer ähnlicher werden. Und das heißt natürlich dann eben auch, wir werden uns natürlich auch in manchen Dingen anders verhalten als andere Menschen, die eben nichts nach Gott fragen. Es geht aber nicht um einen krampfhaften Versuch, unbedingt ganz anders zu sein, abzugrenzen. Christen sollen nicht aus der Welt hinaus fliehen, sondern unser Auftrag ist es, in dieser Welt unseren Glauben zu leben, unsere Gaben einzubringen, Tag für Tag in dem Umfeld, wo Gott uns hingestellt hat, aber dort eben auch zu werben für ein Leben mit Jesus, dass wir uns nicht anbiedern oder nicht so stark anpassen, dass unser Zeugnis unglaubwürdig wird. Aber Jesus überfordert uns auch nicht, sondern er schenkt uns dabei vor allem seine Hilfe, seinen Beistand, seine Gnade. Und deswegen sagt der Petrus, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das war das Thema vor 14 Tagen. Die Gnade, die wir brauchen. Und darum dürfen wir bitten, jeden Tag um diese Kraft und diese Gnade Gottes. Das war die dritte Aussage. Wir waren Gefangene, wir sind aber jetzt befreit. Wir sind Heilige und jetzt kommt der Blick noch. Wir sind Gottes Kinder und das hat einen Blick auf die Zukunft. Gottes Kinder haben nämlich eine großartige Zukunft vor sich. Und deswegen, Christen sind die Gruppe in dieser Welt, die unentwegt Hoffnung haben. Unentwegt Hoffende, trotzig Glaubende. Trotzig Glaubende. Trotz aller Schwierigkeiten. Trotz mancher Traurigkeiten. Trotz mancher Tiefschläge, trotzig hoffend und glaubend. Durch Jesus, schreibt Petrus, habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Er hat Jesus von den Toten auferweckt, ihm die göttliche Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihn glaubt. Und jetzt heißt es, damit ihr eure ganze Hoffnung auf ihn, auf Jesus richtet. Es gibt so eine schöne Geschichte von diesem alten, berühmten schwäbischen Pfarrer Johann Friedrich Flattig in Württemberg. Und der war an dem Hof des württembergischen Herzogs, war der hoch geschätzt und ging da immer wieder ein und aus mit den anderen Honoratioren. Und da wird berichtet, dass er da einmal so beim Hof des Herzogs auch wieder ein Treffen war. Da kamen die ganzen Prominenten damals und eben auch dieser Pfarrer Flattig. Und da bekam dieser schwäbische Pfarrer da neben einem berühmten General einen Sitzplatz angeboten. Und dann, wahrscheinlich haben sie da schon mal ab und zu einen vorher gelötet. Und in dieser wein- und leutseligen Stimmung hat dann auf einmal dieser General da angefangen: Sagen Sie mal, Herr Pfarrer, was wissen Sie eigentlich genaues über den Himmel? Und da hat der Flattig den angeschaut und hat gesagt, Herr General, etwas Genaues weiß ich schon. Ich weiß, dass Sie dort nicht mehr General sein werden. Und was wird dann mit Ihnen sein? Und die anderen haben zugehört. Und dann hat es auch der Offizier verstanden. Da werde ich nicht mehr uniformiert mit buntem Tuch und Knöpfen sein. Da werde ich nicht mehr dekoriert sein mit Sternen, mit Abzeichen. Da werde ich nicht mehr hofiert werden, sondern dann ist die Frage, was bin ich dann und was zählt da noch? Und auch die anderen Herrschaften hatten das verstanden. Der Herr Medizinalrat, ich werde keinen weißen Arztmantel mehr haben. Der Gerichtspräsident, ich werde keine rote Robe mehr haben. Der Konsistorialrat, ich werde keinen schwarzen Talar mehr haben. Was wird dann noch wichtig sein? Und das ist das Entscheidende, das zu verstehen. Kein Ehrentitel, keine Medaille, kein Bankkonto, keine Besitzurkunde, nichts mehr, was uns dann sozusagen noch ein paar Meter oder Zentimeter über die anderen erhebt. Es ist die Frage, was zählt da noch? Was bleibt da noch? Und Petrus sagt, das zählt, was Jesus für euch erworben hat. Das hat in der Ewigkeit Bestand. Sein Schmuck, sein Ehrenkleid, seine Gerechtigkeit, mit der er uns umhüllt und eingleitet. Und Martin Luther hat das, denke ich, am schönsten erklärt. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern an den Konfirmandenunterricht. Könnt ihr jetzt mal gut zuhören. Es könnt ihr froh sein, dass ihr heute Konfirmanden seid. Denn vor einigen Jahren, da mussten die das den Katechismus auswendig lernen. So ein Büchlein mit lauter Fragen und Antworten. Und in diesem kleinen Katechismus, da ist die Erklärung zum zweiten Glaubensartikel und da heißt die folgende Antwort. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen, verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden und von der Gewalt des Todes. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unendlichen Leiden und Sterben, auf das ich sein Eigen sei. Liebe Gemeinde, wer bin ich? Was bin ich wert? Wer bin ich, wenn ich nichts Außergewöhnliches geleistet habe? Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich vielleicht leide unter den Brüchen und den Narben meines Lebens? Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich im Alter anderen vielleicht zur Last werde? Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich am Ende des Lebens merke, dass ich alles, was jetzt wichtig war, das muss ich alles zurücklassen? Ich bin Gottes Kind. Wer bin ich? Sein Kind, sein Eigen, sein Eigentum. Und das sind wir schon heute. Und das dürfen wir morgen sein. Und das dürfen wir für alle Zeit sein. Und darauf sagen alle Gottes Kinder. Amen.